Hallo und herzlich willkommen bei Sigusa redet mit. Ich bin Jan Wagener und rede in diesem Podcast mit Menschen über soziale Innovation, gemeinwohlorientierte Unternehmen und Sachsen-Anhalt. Wenn du mehr über Sigusa wissen willst, schau doch mal auf sigusa.de vorbei oder folge Sigu Netzwerk Sachsen-Anhalt bei Instagram bzw. Sigusa bei LinkedIn. In dieser und der kommenden Folge spreche ich mit Marcel Sitz. Er ist Gründungsberater bei dem Beratungsinstitut Hoffmann und Partner, welches Sigusa mit ins Leben gerufen hat. Heute geht es unter anderem darum, weshalb Menschen auf die Idee kommen zu gründen und was dann eine erfolgreiche Gründung ausmacht. Viel Freude beim Zuhören.
Marcel, stell dich doch gerne mal zum Start vor. Sag mal, wer bist du und in welcher Rolle du heute so hier bist?
Okay, also mein Name ist Marcel Sitz. Ich arbeite für Hoffmann und Partner seit 2018 bin hier in die Erwachsenenbildung reingekommen als Quereinsteiger. Ursprünglich hatte ich Germanistik und Philosophie studiert, wollte dann gerne arbeiten und was Sinnvolles tun und habe erstmal angefangen, Syrer in Deutsch zu unterrichten. Und darüber bin ich dann auch in die Coaching-Geschichte reingekommen.
Hm.
Genau.
Germanistik und Deutsch, ich hatte auch gesehen, irgendwie so Philosophie, Germanistik, Deutsch, Studium, auch spannend. Hast du da irgendwas noch, was du heute davon anwendest, oder ist das mehr so ein allgemeines Gefühl für Sprache, oder was würdest du sagen, hast du davon noch mitgenommen bis heute?
Ich würde sagen, dass ich im Studium das Rüstzeug für ziemlich alles, was ich hier mache, schon gekriegt habe, also methodisch ganz klar, ja, wie ich Wissen überhaupt aufbaue, wie ich Wissen schnell verarbeite und vielleicht auch transferiere, so dass ich es weitergeben kann. Das ist ein wichtiger Punkt, eher so an überhaupt geisteswissenschaftlichen Skills. Die Philosophie hilft mir oftmals, so einen Überblick zu bekommen über Situationen oder über Konstellationen, seien es jetzt soziale oder auch unternehmerische, die Leute, die hierher kommen, stecken halt oftmals tief in ihrem Problem drin, und da ist es ganz gut, wenn man von außen eben nicht nur irgendwie was sagt, sondern vielleicht auch so diesen analytischen Blick hat. Und dieser analytische Blick, das ist was man in der Philosophie sehr stark lernt, wenn man sich sehr stark mit Theorien auseinandersetzt. Und genau. Und natürlich, ja, Sprache ist ein großes Thema, sich sprachlich auszudrücken, ob schriftlich oder mündlich, hilft natürlich bei einer Tätigkeit mit Menschen.
Ja. Du hast gerade gesagt, so hier, kannst du uns ein bisschen erzählen, wo wir hier sind und was ihr hier so macht?
Also genau, wir sitzen in meinem Büro bei Hoffmann und Partner, wie gesagt, seit 2018. Nach dem Coaching ging es in den Existenzgründerbereich, und das ist genau das, was Hoffmann und Partner als ureigenstes Ziel hat, nämlich Gründer zu beraten, Gründer zu begleiten auf dem Weg hin zu einer erfolgreichen Unternehmung. Und das macht Hoffmann und Partner schon sehr lange und ich jetzt eben auch schon seit 5 Jahren.
Weshalb bist du da gelandet in so einer beratenden Tätigkeit für Gründungen? Klingt ja auch immer erstmal nach Wirtschaft und so. Ja, du hast ja schon erzählt, dass du aus einer ganz anderen Richtung kommst. Weshalb hier gelandet so?
Naja, das ist ganz spannend. Ich habe mir heute Morgen auf dem Weg hierher tatsächlich diese Frage gestellt. Wie kommt es eigentlich? Ich glaube, dass gerade diese BWL-Perspektive, die wir oft in der klassischen Unternehmensberatung haben, die ist vollkommen legitim. Allerdings klammert die eins aus, was bei Gründungen und vielleicht, wenn wir später auch auf Sigusa kommen, bei gemeinwohlorientierten Gründungen wichtig ist, nämlich diesen menschlichen Faktor. Warum mache ich das? Was habe ich eigentlich für Ziele, für Gründe, Motivation? Und diesen Blick und diesen empathischen Blick auch. Und dann aber vielleicht auch die Fähigkeit, die Leute nicht nur mit Vertrauen aufzunehmen, sondern auch ein Stück weit zu begleiten dahingehend, dass sie sich professionalisieren und besser darauf vorbereiten und mehr darüber lernen wollen und nicht gleich sagen, Wirtschaft, Zahlen, das geht mir alles zu weit. Ich glaube, da bin ich ganz gut in diese Schnittstelle reingewachsen, in dieses Vermittelnde zwischen zwei Welten, sag ich mal, zwischen Wirtschaft und vielleicht menschlichem, zwischen Wirtschaft und vielleicht auch Wertorientierung. Und genau, deswegen macht mir das auch Spaß. Ich sitze auch manchmal hier und sage, ja, ich bin derjenige, der eigentlich überhaupt nicht was mit Wirtschaft machen wollte und jetzt hier genau an dieser Schnittstelle sitze, weil ich glaube, dass ich perfekt dafür geeignet bin, wegen der Perspektive.
Woher kommt dein Wirtschaftswissen dann? Hast du das mal irgendwie ausprobiert oder nochmal irgendwie eine Zusatzausbildung gemacht, oder woher kommt so dieses ganze Wirtschaftswissen?
Das ist im Wesentlichen autodidaktisches Erarbeiten und Interesse. Also es ist schon so, dass ich auch schon in der Schulzeit, ich hatte Wirtschaftsrecht, glaube ich, ab der 7. Klasse, war da relativ gut, habe auch die mündliche Prüfung in Wirtschaftsrecht gemacht und auch darüber nachgedacht, Volkswirtschaftslehre zu studieren. Davon wurde mir dann abgeraten, weil ich, und das gebe ich auch offen zu, eine falsche Vorstellung von VWL hatte. Ich dachte, das sei wie BWL nur cool. Ja. Das ist aber leider ja was ganz anderes. Und BWL kam für mich nie in Frage, schon allein, weil das Klischee so ist. Und das ist ja auch bis heute so, dass man sagt, okay, wenn du nicht weißt, was du studierst, studierst du BWL. Das Interesse ist immer geblieben, auch über Medienberichterstattung. Das interessiert mich einfach, wie entwickeln sich Unternehmen. Und ich habe schnell gelernt, dass neben diesen Kennzahlen, an die ich mich natürlich auch gewöhnt habe, aber dieser Aspekt von Schaffen, von Menschlichem in der Wirtschaft ein großer Faktor ist und dass meine empathischen Fähigkeiten und meine analytischen Fähigkeiten auch dafür relativ gut geeignet sind. Es gibt dieses schöne Zitat, if you don't know people, you don't know business, und das ist so ein Leitsatz für mich geworden.
Wenn jetzt jemand von außen irgendwie, sagen wir mal, einfach nur Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin ist in einem Unternehmen, von mir aus auch sogar in einem Unternehmen mit einem relativ großen Zahlen, Wirtschaftsschwerpunkt und so, das ist ja immer noch was anderes als so Gründung. Kannst du vielleicht ein bisschen erklären, was ist denn überhaupt Gründen? Du hast gerade so das Thema Schaffen angesprochen. Mhm. Was ist Gründen für dich?
Also Gründen ist tatsächlich auf eigene Verantwortung etwas aufbauen, das am Ende für einen selbst, für den Gründer wirtschaftlichen Ertrag oder zumindest die Überlebensfähigkeit, die finanzielle Überlebensfähigkeit sichert. Und dazu im besten Falle noch einen Mehrwert für zumindest mal die Kunden und vielleicht sogar noch darüber hinaus schafft. Ich glaube, das ist dieses Schöpferische steht tatsächlich im Mittelpunkt in Verbindung mit, ich möchte davon aber auch leben können.
Was ist, wo würdest du sagen, kommen die meisten her? Kommen die aus diesem, ich möchte was für mich schaffen, oder kommen die aus dem Hauptsache, also aus der Verantwortung eher? Oder was ist so das Typische, was so die GründerInnen motiviert?
Also die wesentliche Gründungsmotivation ist, etwas zu machen, das meinen Kompetenzen entspricht, und es auf eigene Verantwortung in den eigener Gestaltung zu machen. Ja, ich hatte neulich eine Veranstaltung zum Thema Unternehmensnachfolge in Neustadt, sehr hochkarätig besetzt. Es waren aus der Politik, aus den Kammern Leute da. Alles sehr, sehr viel Wissen, was dabei aber immer ein bisschen untergeht und was eben genau auch auf deine Frage hinzielt, ist, die Leute wollen kein Unternehmen übernehmen. Warum nicht? Weil sie dann nichts Neues aufbauen, sondern einfach nur fortsetzen, was vorher jemand schon aufgebaut hat. Vielleicht ist es einfacher, vielleicht ist es erfolgreicher, ist es auch teurer in der Regel, aber es nimmt mir genau das weg, was ich eigentlich möchte, wenn ich über eine Selbstständigkeit nachdenke, nämlich eigene freie Entscheidungen.
Ist das dann der Unterschied damit zum Investieren, dass man jetzt, weil meine Frage wäre auch, warum jetzt diesen ganzen Aufwand und das ganze Risiko und dieses ganze Ding, warum macht man nicht immer eine Übernahme, warum investiert man nicht einfach in eine Firma, die es schon gibt und sagt, Leute, kann ich mit einsteigen oder so, woran liegt das?
Also Existenzgründer sind ja in der Regel genau auf der anderen Seite der Skala, dass sie eigentlich materiell erstmal wenig bis gar nichts haben. Oftmals natürlich auch ein Problem ist und auch in der Risikoanalyse eine Rolle spielt. Aber sie haben sich selbst, sie haben ihren Marktwert mit ihrer Kompetenz. Deswegen sind auch die meisten Gründungen in Deutschland heutzutage nicht mehr mit Ladengeschäften, sondern auf einer freiberuflichen, auf jeden Fall Dienstleistungsebene. Manchmal auch gewerblich, aber dann trotzdem häufig Dienstleistung, weil ich dort im Wesentlichen meine Kompetenz nehme und die verkaufe. Und das Risiko ist dabei natürlich geringer, als wenn ich einen Laden anmiete, den vollkommen ausstatte und so weiter. Das heißt, wir gehen aus von der Situation, ich habe wenig, ich möchte aber das, was ich an Kompetenz mitbringe, so einsetzen, dass mir niemand anderes sagt, auch eine Motivation, mein eigener Chef sein, niemand anderes soll mir sagen, mach das oder mach das. Also die Leute wollen diese Gestaltungsfreiheit haben und eben überhaupt erstmal zwei Füße auf die Erde kriegen, indem sie das, was sie können, verkaufen.
Und würdest du sagen, die meisten Leute nehmen investieren jetzt nicht in sowas wie ein Laden wäre jetzt, ne, niedrigschwellig, das andere wäre vielleicht eine Firma, eine Produktionsstätte oder sowas, weil die gar nicht auf die Idee kommen oder weil es ihnen das Risiko zu groß ist oder weil sie das völlig überfordert, weil es zu große Zahlen sind oder weil es so viel Mathe dann auf einmal reinkommt, oder was würdest du sagen ist der Grund, warum dann so diese, sagen wir mal, die einfache kleine Variante, die aber auch natürlich in dem Potenzial vielleicht ein bisschen beschränkt ist, weil am Ende kann ich nur meine 24 Stunden am Tag verkaufen.
Das ist eine gute Frage, über die ich auch schon oft nachgedacht habe. Ich glaube, im Wesentlichen ist es tatsächlich die Überforderung, also beziehungsweise auch die Angst vor dem Risiko, dass da ja plötzlich mit Summen hantiert wird, die im 6-7-stelligen Bereich liegen. Dazu vielleicht zur Einordnung, das, was Sie hier machen, geht selten in den 7-stelligen Bereich in den Investitionen. Schon 6-stellige Investitionen, Anfangsinvestitionen sind seltener. Existenzgründung, ja, im Startup-Bereich, was die Hochschule hier in der Stadt macht, ist sicherlich nochmal eine andere Ebene. Aber auch, was unterscheidet jetzt diese Leute, die 6-stellige Summen am Anfang investieren, die sind in der Regel schon auf einer professionellen Ebene angekommen. Mhm. Das heißt, die haben schon in ihrem Beruf eine lange Erfahrung, die haben Reputation auch, sind bekannt und sie nehmen ein Geschäftsmodell, von dem sie wissen, dass es funktioniert. Ah. Vielleicht aus einem alten Kontext heraus, wo sie vielleicht trotzdem auch wissen, dass die Nische da ist, dass niemand anders das so gut kann. Also sie verbinden ihre Kompetenz mit einem Geschäftsmodell, das sich schon als geeignet erwiesen hat, und nehmen das dann. Und dann ist es auch in der Regel so, dass eine Bank, wenn sie das sieht, wenn sie das einschätzt, auch eher bereit ist, dafür eine 6-stellige Summe zum Beispiel auch als Kredit zu geben.
Jetzt zwei ganz große Stichworte, die jetzt irgendwie gefallen sind, war so Geschäftsmodell und Finanzierung. Ich verstehe schon sehr gut, warum jemand von außen das sehr einschüchternd findet, wenn jemand sagt, hier, du musst ein Geschäftsmodell erstmal haben, was ja ganz, also das ist erstmal ein Wort, das womit wahrscheinlich ganz viele überhaupt nichts anfangen können, sondern die haben eine Idee, aber die haben kein Geschäftsmodell. Und dann noch zu sagen, ja, und das ist dann so gut, dass dir jemand Geld gibt, wo, was ja schon, also Kredit aufnehmen, eh schon was die meisten Menschen wahrscheinlich jetzt nicht als was Positives sehen. Wie geht man daran, wenn jetzt jemand reinkommt und der möchte, eigentlich möchte Person genau das, die möchte den großen Wurf machen, die möchte etwas produzieren vielleicht, deswegen muss die irgendwo eine Produktionsstätte schaffen. Wie fängt man an mit so einer Person?
Also der Ablauf ist eigentlich relativ gleich, unabhängig davon, wie groß die Idee ist, denn es steht und fällt, auch bei der Bewertung durch externe Beurteilung, immer mit der Person als solche. Ja, wie geht sie in die Situation rein? Ja, was bringt sie mit? Also man fängt bei dem Unternehmer, der Unternehmerin an oder Gründerperson und schaut auf die Kompetenzen, auf die Erfahrungen. Und anhand dessen kann man ja schon relativ gut einschätzen, traue ich der Person das zu oder traue ich der das nicht zu. Das ist ähnlich wie bei einem Bewerbungsgespräch. Ja. Also wenn man Personal sucht, dann schaut man ja auch erstmal auf den Lebenslauf, auf die harten Fakten. Und wenn man sagt, das passt einigermaßen, ja, irgendwie stimmen die Kompetenzen oder die erworbenen Qualifikationen mit dem überein, was ich möchte, dann widme ich mich der Person und schau an, ob die zu mir passt, zu den Zielen, die ich definiere, passt und so weiter. Und das Ganze ist bei einer Gründung analog, nur dass ich das mit mir selbst machen muss, beziehungsweise hier im Coaching ist dann so, dass ich quasi die Rolle des Personalers für diese Gründungsidee ein Stück weit übernehme. Ohne die Verantwortung natürlich, die der Personaler hätte, denn ist ja nicht mein Unternehmen.
Genau. Weshalb kommen die Leute überhaupt dann zu euch, wenn das jetzt, sagen wir mal, quasi eine Instanz noch mehr ist, bei der ich mich bewerben muss sozusagen, also in eine Prüfungssituation komme, wollen die geprüft werden oder kommen die eigentlich wegen was anderem und ihr dürft sozusagen die prüfen, oder weswegen kommen die Leute überhaupt zu euch?
Also das ist unterschiedlich. Es gibt tatsächlich die Leute, die hier sitzen und sagen, ja, komm, forder mich heraus, nimm das auseinander, ich brauche das. Die dann auch ganz positiv zum Beispiel auf meinen Coaching-Stil reagieren, weil ich das durchaus mache. Ich challenge die Leute, ich spiele hier den Advocatus Diaboli und sage eben Sachen, die ihnen vielleicht Freunde oder Familie oder Verwandtschaft nicht direkt ins Gesicht sagen würde. Also das ist eine große Rolle und viele Leute nehmen das positiv auf. Natürlich nicht alle. So. Es gibt einige, die sind sogar eher eingeschüchtert und müssen quasi bei jedem Schritt eher noch ein Stück weit aktiviert werden. Und damit muss man dann natürlich auch anders umgehen. Aber auch die kommen hierher, weil sie natürlich dann trotzdem das Versprechen haben in der Begleitung Dinge zu lernen, die sie noch nicht können.
Ja.
Also Kompetenzen aufzubauen, unternehmerische, vor allen Dingen auch betriebswirtschaftliche Kompetenzen und uns als Rückendeckung auch ein Stück weit zu haben, denn wir übernehmen natürlich schon viel Verantwortung jetzt nicht. Am Ende schreibt da niemand Hoffmann und Partner drunter, sondern das ist dein Unternehmen, aber sei es irgendwie die Auseinandersetzung mit Buchhaltung, sei es die Auseinandersetzung mit den Steuern, sei es aber eben auch das Validieren einer Marketingidee.
Ja.
Ja, dass ich überhaupt jemanden habe, dem ich das erzählen kann und der nicht sagt, juhu, super, weil er mein Freund ist, oder, was auch leider in Deutschland ja ein großes Thema ist, ja, hast du dir das gut überlegt, würdest du das nicht lieber lassen und dir eine Arbeit suchen, mach doch lieber was Richtiges, sondern der eben dazwischen ist. Professionell im Wissen, aber vor allen Dingen mit dem Ziel, gut zu unterstützen, damit es vorangehen kann, wenn derjenige möchte.
Und gibt's Leute, bei denen du auch sagst, oh, also bei denen du das dann bist, wo du so vielleicht sagst, oh, lass das mal lieber sein, das ist das, also wenn jemand sagt, hier, ich möchte zur nächsten Bank, also gut, die Bank würde dir wahrscheinlich nicht, wenn es eine Schnapsidee ist, nicht irgendwie den sechsstelligen Betrag direkt geben und dann verschuldet sich die Person aufs Leben, aber gibt es Leute, wo du auch sagst, so, oh, die muss ich eigentlich davon abhalten, das umzusetzen, oder sagst du bei allen, nee, ich gebe mein Bestes, um die irgendwie dahin zu begleiten?
Das ist eine spannende Sache und es ist auch Teil eines Aushandlungsprozesses, solange ich das hier mache. Ich würde sagen, es kam vor, aber es ist höchst selten, dass ich derjenige bin, der dann auch wirklich sagt, stopp. Wir haben dafür hier intern auch so ein kleines Schlagwort. Im Analog zu unserem Projektnamen heißt es dann Stopp Now. Ja. Also das ist schon ein Thema. Aber dabei ist es so, dass wir versuchen, den Teilnehmer, die Teilnehmerin unseres Coachings oder der Kurse ins Bild so zu setzen, dass dieselbe aus sich heraus sagen kann, jetzt habe ich verstanden, ich bin noch nicht so weit.
Mhm.
Ja, weil diese Erkenntnis, ich schätze das jetzt so ein, natürlich wesentlich wichtiger ist und besser ist, als wenn ich mich hinstelle und sage, als weißer Cis-Mann zu einer jungen Frau mit Anfang 20, die vielleicht irgendwie eine wertorientierte Gründung hat, die aber erstmal finanziell nicht abgesichert ist, nö, das solltest du nicht machen. Das ist also es ist nicht nur gesellschaftlich problematisch, sondern es ist auch aus meiner Rolle heraus problematisch. Als Coach sollte ich die Leute dazu befähigen, selber einschätzen zu können, ob das eine gute Idee ist oder nicht.
Hm.
Und insofern, ich bewerte selten, aber es kommt vor.
Ja.
Dann ist es aber immer kritisch.
Gibt's so eine typische Gründerin, gibt's einen typischen Gründer, der bei euch hier reinkommt?
Also wir haben natürlich eine sehr starke Ausrichtung auf die Kreativen und damit eben auch auf sozial und wertorientiert, was einer der Gründe ist, warum wir in Sigusa dabei sind. Also ich würde sagen, typisch gründungsinteressierte Person ist bei uns eher weiblich. Also entgegen dem bundesweiten Trend oder dem Trend overall, wo Gründungen von Frauen ja nur ca. 30% ausmachen, sagen wir ein Drittel, sind es bei uns die Hälfte bis zwei Drittel.
Ah.
Das ist schon augenfällig, dass sehr viele Frauen zu uns kommen. Dazu Frauen und Männer im Alter zwischen 30 und 40 in der Regel. Wenn dann eher jünger, älter ist seltener. Gibt es aber auch. Wir hatten auch schon 65-Jährige mehrere hier sitzen. Meistens, weil wir vorhin schon über Gründungsmotivation geredet haben, sind es Leute, die aus sich selbst intrinsisch motiviert sind, das zu tun, weil sie Gestaltungswillen haben, ihr eigener Chef sein wollen. Oder ein Ex-Negativo, weil sie nie wieder in ihrem Beruf arbeiten wollen.
Ich wollte gerade fragen, wenn die 30 bis 40 sind, dann haben die ja wahrscheinlich schon mal ein paar Jahre Berufsleben hinter sich. Kommen die dann wegen negativer Erfahrungen oder haben die gesehen, ich möchte das, was meine Chefin, mein Chef gemacht hat, ich möchte jetzt auch mal ein Unternehmen gründen? Oder sind es eher die Erfahrungen von, okay, ich muss raus da? Oder sind die eher inspiriert? Also was treibt die eher um?
Also Inspiration kommt vor, aber das ist meistens Inspiration auf einer fachlich-sachlichen Ebene oder im Netzwerk. Also so, dass man eine Community hat, wo Leute irgendwie ähnlich denken oder dass man für sich fachlich herausgefunden hat, was einem Spaß macht und dann will man das machen. Was selten ist, ist, dass sie durch irgendwie unternehmerische oder durch ein Vorbild inspiriert sind. Ja. Also ich stelle regelmäßig die Frage im Kurs, wer der Teilnehmer ein Vorbild hat oder ein Role Model benennen könnte für unternehmerisches Tun. Mhm. Und habe dann immer so eine schöne Grafik mit Bildchen von der irgendwie den 30 erfolgreichsten Unternehmerinnen der Welt. Da ist eine Frau dabei, ich glaube, das ist Kosmetik, und 29 Männer.
Ja.
Und dann gucken mich natürlich alle immer an wie ein Auto. Und gleichzeitig ist es so, dass niemand sagen kann, den und den finde ich gut. Wobei niemand stimmt nicht. Ab und zu kommt jemand und sagt, ja, Elon Musk.
Ach,
also
witzig.
Das passiert immer noch, auch 2025 noch passiert, aber ansonsten mit Vorbildern tun wir uns in Deutschland, glaube ich, insgesamt schwer und gerade in Gründung ist jetzt auch nicht so, dass uns das in Deutschland vorgelebt wird. Wir haben die Höhle der Löwen, da ist das nochmal so ein bisschen thematisch, ansonsten ist es medial sehr, sehr wenig.
Und das ist ja auch wahrscheinlich häufig dann eher der Fokus aufs Investieren als aufs Gründen so da, ne?
Genau.
Dass das sozusagen der Star bei die Höhle des Löwen sind, die
genau, die Leute, die das Geld haben und geben können, genau.
Und was, dann kommen die rein und haben dann irgendwie eine Idee, sage ich jetzt mal, und dann kommt da irgendwie am Ende irgendwo ein Geschäftsmodell raus.
Mhm.
Was würdest du sagen, was macht ein gutes Geschäftsmodell aus?
Also Erfolgsfaktoren für ein Geschäftsmodell, das ist schwierig. Das kommt sehr auf die Branche an, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich mit seinen Kunden auseinandersetzt. Das ist Lehrbuchwissen.
Ja.
Ja. Wenn ich eine Idee habe, ich kann etwas oder ich habe da so ein Produkt, dann muss die erste Frage immer nicht sein, ja, wo biete ich das als erstes an, im Sinne von, kenne ich irgendwie einen Supermarkt, wo ich das hinstellen kann, sondern wer soll das überhaupt kaufen? Ja. Und warum soll der das kaufen? Also diese Kundenzentriertheit, der Wert, der Nutzen, das ist was ganz Zentrales. Und dann davon ausgehend dann die Frage, ja, okay, auf welchen Kanälen könnte ich das denn dann machen? Wie kann ich den da erreichen? Also das klassische Business Model Canvas, wo man dann diese verschiedenen Kategorien hat, bis hin zu, und das ist lustig, weil das steht da auch so unten in der Abrechnung, naja, was kostet mich das denn im Monat und mit welchem Ertrag kann ich rechnen? Also schon im ersten Schritt muss ich drüber nachdenken, geht das finanziell? Kann ich das umsetzen? Das ist eigentlich eine sehr komplexe Geschichte, so ein Geschäftsmodell zu modellieren.
Wahrscheinlich werden die wenigsten, außer sie haben eine krasse Vorbildung zum Thema Gründen oder Wirtschaften, werden die wenigsten wahrscheinlich genau diese Frage beantworten können, oder? Also dieses, wie, mit welchem Output rechne ich da, welches Geld soll da am Ende rumkommen, wie könnte der Cashflow aussehen? Und auf der anderen Seite, wie könnte der Cashflow, also sowohl rein als auch raus, wie könnte das aussehen? Macht ihr an der Stelle dann Stopp und sagt, okay, jetzt machen wir erstmal quasi eine kleine BWL-Schulung, dass wir das lernen? Oder wann kommen die Leute an den Punkt an, wo sie tatsächlich über sowas nachdenken?
Das ist eine lustige Sache, weil tatsächlich, ich glaube, ein wesentlicher Unterschied zu der klassischen Unternehmensberatung ist, dass wir nicht davon ausgehen, dass unsere Kunden informiert sind.
Ja.
Was nicht schlimm ist. Es ist nicht so, dass ich das bewerte und sage, sind die doof? Nee, das war bisher einfach nicht relevant für die. Und um es jetzt relevant für sie zu machen, setze ich mich aber nicht hin und halte Vorlesungen. Das könnte ich, würde mir wahrscheinlich sogar Spaß machen, ich rede ja sehr gerne. Aber was ich versuche ist, ihnen über angewandtes Wissen, über pragmatische Entscheidungen, die ich ihnen vor Augen führe, über Anekdoten vor Augen zu führen, was relevant sein könnte, beziehungsweise wo ich in meiner Erfahrung die Relevanz dessen schon gesehen habe. Und dann fängt das Denken an und dann kommt das von ganz automatisch so, dass selten jemand am Ende so ein fertiges Businessmodell aufschreiben kann, aber sie haben es gemacht.
Ja.
Sie sind einmal mit mir da durchgegangen und ich glaube, das ist wesentlich wichtiger. Also so wie Kinder eine Sprache lernen, ein Stück weit. So unterrichten wir Marketing oder auch Business Model überhaupt.
Wie viele Leute, wie viel Prozent, sagen wir mal, steigen an der Stelle aus, weil sie sagen, so möchte ich gar nicht nachdenken, so möchte ich gar nicht denken?
Ich glaube, wenn ich das Business Model Canvas so unterrichten würde und sagen würde, so, das ist jetzt das Business Model Canvas, hier geht es um den Cashflow, hier geht es um, keine Ahnung, die Sekundärnutzung und so weiter. Also wenn ich diesen ganzen Marketing, das mache ich schon auch, aber nicht so stark, wenn ich das durchziehen würde, wahrscheinlich 80%. Da ich aber genau das eben nicht mache, sondern weiß, ich kann die damit in Berührung bringen, ich kann denen das mal foreshadowen und dann setzen wir uns aber hier hin und ich stelle einfach harmlose Fragen.
Ja.
Und diese harmlosen Fragen ergeben am Ende ein Bild, das deklamiere ich nochmal, ich erzähle ihnen, was ich verstanden habe, was sie machen wollen. Sie sagen ja oder nein, wir passen es vielleicht nochmal an. Und dann haben wir quasi zusammen eine Skizze dessen erstellt, was sie machen können. Und damit sind die meisten fein. Damit steigen hier 90% nicht aus.
Ja.
Also es gibt immer noch Leute, die aussteigen. Das ist dann aber in der Regel aus anderen Gründen. Da geht es dann nicht um das Geschäftsmodell oder um Wirtschaft.
Zu welchem Zeitpunkt, also sagen wir mal, die Leute brauchen eine Form von Finanzierung, weil sie jetzt nicht einfach eine Dienstleistung anbieten und irgendwie das Gefühl haben, sie können erstmal, sie haben vielleicht einen Partner oder einen Partner, der sie erstmal die nächsten Jahre irgendwie durchfinanziert oder so, sondern sagen wir mal, die brauchen dann irgendeine Form von Finanzierung. Wie lange dauert das, bis man von der ersten Idee an so einem Punkt ist, wo ihr sagt, so, damit lohnt es sich jetzt mal anzurufen bei Bank XY und mal so einen Termin zu machen?
Also, das kann ich auch relativ klar terminieren. Das ist der Moment, an dem die Leute auch in meinem Coaching zu Frau Matschonczek gehen, also wo ich sie weiter quasi zur Betriebswirtschaft schicke. Danach, wenn sie mit Frau Matschonczek geredet haben, dann sind sie in der Regel fertig dafür, auch mit einer Bank zu reden. Denn dann haben sie von mir das Rüstzeug gekriegt, ihr Unternehmen darzustellen mit Geschäftsmodell, mit ihnen als Unternehmerpersönlichkeit, mit der Organisation, die sie planen, was je nach Geschäftsmodell halt größer oder kleiner sein können. Und das ist schon mal ein guter Anfang, denn die meisten Banken wollen nicht im ersten Schritt, dass man da hingeht und die Branche und Marktpotenziale definiert, sondern für Gründer ist es erstmal wichtig, wer bin ich, was kann ich, vielleicht besser als andere, wofür ist es Nutze und wie sehen die Zahlen aus, die ich mir vorstelle.
Das heißt auch, die Persönlichkeit zählt auch für die Banken.
Ja, auf jeden Fall. Gibt es ein gutes Beispiel, eine Gründerin, die, wie ich das vorhin schon gesagt hatte, 10, 15 Jahre in angestellter Position genau das gemacht hat und letztendlich auch den Wirtschaftszweig oder den Geschäftszweig in dem Unternehmen aufgebaut hat und damit dann aus dem Unternehmen rausgegangen ist, einfach nur weil sie das war, die das alles aufgebaut hat, hat die Bank sofort gesagt, sechsstellige Summe.
Die hat eigentlich bewiesen, dass sie schon kann.
Sie kann das. Das war alles schwarz auf weiß nachvollziehbar und das war eine Hausbank, die einfach gesagt hat, 200.000, mein Gott. Ja. Da ging es um das Chartern von Luxus-Kreuzfahrt-Yachten für 2 Jahre. Also im Jahr 22 hat sie die für 24 bestellt und brauchte da das Geld. Es war noch gar nichts da. Ja. Und trotzdem hat die Bank gesagt, da machen wir das. Wir wissen ja, sie kriegen das Boot voll. Ja. Das wissen wir schon. Also genau, und da hängt es natürlich sehr stark an der Person, wobei da Person und Geschäftsmodell auch einfach nicht mehr so zu trennen sind. Das ist dann oftmals so.
Gibt es dann Bias zu bestimmten Personen, wenn es heißt, die Gründerpersönlichkeit, die da ankommt, würdest du sagen, ist da der Elon Musk-Typ irgendwie, über den sich die Bank freut, oder sagt die Bank eher, boah, lieber nicht, das ist uns alles viel zu viel geredet, zu wenig dahinter, wir hätten gern eher die Leute, die eben vielleicht still und leise sind, aber wo die eine gute Excel-Tabelle gepflegt haben. Was ist sowas, wo man sagen würde, die Persönlichkeit, das sehen die Banken gerne?
Wirtschaftswissen. Also schon auch am besten eine Qualifizierung in die Richtung, dass man das nachweisen kann. Ob das jetzt ein BWL-Studium oder ein MBA oder sowas sein muss, das nicht unbedingt. Aber wenn ich zeigen kann, dass ich in gehobener Position gearbeitet habe und Personal- oder Budgetverantwortung hatte, dann signalisiert das schon was. Oder bei Handwerkern ist natürlich der Meisterkurs, also bei vielen Gewerken ist es ja obligatorisch, aber das hat eben auch was mit der Qualifikation in Bezug auf dieses Wirtschaftliche zu tun. Also, dass der Unternehmer, die Unternehmerin die Zahlen versteht und grundsätzlich weiß, was sie da tut, ist ganz wichtig. Und dann natürlich auch die Ausstrahlung. Also, den Bias, dass sich da eher irgendwie diese Leute, die eher Business angezogen sind und auch vielleicht einfach einer gehobeneren Klasse zugehörig, wie auch immer. Ich glaube schon, dass das so ist. Ich würde eher im Negativen sagen, dass es relativ schwer ist, wenn man migrantisch ist, überhaupt Kredite zu kriegen, selbst wenn da keine rechtlichen Hürden. Oftmals besteht da das Problem, dass die nur 3 Jahre in Deutschland sind und keine Bank sagt, okay, oder also, man weiß nur, dass sie mindestens mal noch 3 Jahre da sind. Und dann sagt die Bank natürlich nicht, wir geben dir einen 5-Jahres-Kredit.
Ja.
Und dass natürlich Leute mit kreativen Vorhaben, mit sozial orientierten Vorhaben, wir werden ja gleich noch auf das Thema kommen, die haben es deutlich schwerer, schon per se. Das ist so, wir hatten das heute in der Mittagspause, wenn auf einem Essen draufsteht, dass es vegan ist, unabhängig davon, ob das nicht schon immer vegan war. Ja. Wenn ich es da drauf, schmeckt weniger gut. Ja. Warum auch immer.
Die Leute haben dann irgendwie die fühlen sich übervorteilt, irgendwie, fühlt sich nicht. Ja. Was dieses Thema Finanzierung, das bringt ja schon auch immer das Risiko für die Menschen mit. Bei wie vielen Menschen, also um jetzt mal den Leuten vielleicht auch ein bisschen die Angst davor zu nehmen, Was würdest du sagen, bei wie vielen Menschen geht das wirklich schief, dass die quasi sagen, oh, ich habe da jetzt einmal den Kredit aufgenommen, das geht alles krachen, brennen und ich bin irgendwie auf Jahrzehnte verschuldet? Warum ist das so ein großes Risiko, wie ich jetzt das mir vielleicht vorstelle oder warum nicht?
Also ich würde sagen, es ist kein großes Risiko, und zwar, weil Leuten, bei denen diese Gefahr besteht, gerade im Geschäftszusammenhang gar kein Kredit gewährt wird.
Okay.
Das heißt, die kommen gar nicht in die Situation. Das ist auch was ein seriöser Banker kommunizieren wird. Der wird sagen, dir den Kredit nicht zu geben, schützt nicht allein uns vor Ausfall, sondern vor allen Dingen auch dich davor, dass du in arge Probleme kommst. Das heißt, wir haben in Deutschland eher eine Investitions- feindlich ist immer so doll, aber so, sagen wir mal, eine kritische Situation, was Investitionen angeht. Das hat am Mittwoch Herr Scharschmidt bei dem Termin auch nochmal gesagt. Herr Scharschmidt ist von der IHK. Banken tun sich sowieso schwer, Geld zu investieren. Es gibt Geld, aber die Faktoren, die Bedingungen, die sind sehr, sehr schwer.
Okay.
Und wir müssen uns ja da auch vor Augen führen, dass wir in Deutschland jetzt auch insgesamt kein investitionsfreundliches Klima haben. Es ist ja auch nicht so wie in den USA, dass es hier sehr viele Venture-Capital-Finanzierungen gäbe, wo Leute in Ideen, die sie gut finden, die sie irgendwie pushen wollen, einfach mit ihrem Geld aus Lust und Laune reingehen. Das heißt, Banken sind eigentlich die, die investieren müssen, und die tun es nur unter sehr, sehr rigiden Bedingungen.
Du hast jetzt Venture Capital angesprochen, kannst du das kurz erklären?
Venture Capital bedeutet, dass Investoren, einzelne Investoren oder Investorengruppen auch, manchmal auch Fonds oder auch staatliche Institutionen, so wie in Sachsen-Anhalt die IMG, ich glaube, Investitions- und Marketinggesellschaft des Landes heißen die, die nehmen Geld, das sie entweder eingesammelt haben oder eben es ist ihr eigenes, und schauen nach Teams, nach Startups, die sie für vielversprechend halten, und geben ihr Geld dort rein, beteiligen sich mit ihrem Geld, um da am Ende Gewinn draus zu ziehen, mit dem hohen Risiko, dass das möglicherweise scheitert. Ja, also das ist quasi, man versucht ein bisschen wie beim Zocken auf das richtige Pferd zu setzen.
Ja.
Und dadurch ermöglicht man natürlich Dinge, die so nicht möglich wären.
Warum gehe ich zu, oder wo treffe ich solche Leute? Und sagen wir mal, ich treffe, weiß, wo ich solche Leute treffe. Wo gehe ich zuerst hin als Gründerin oder als Gründer? Zur Bank oder zum Venture Capital? Und wenn ja, warum?
Also, wo treffe ich solche Leute? Wie gesagt, das ist in Deutschland gar nicht so einfach. Es kommt jetzt so langsam, ja, so, ich habe das daran entdeckt, dass immer mehr Leute von mir wollen, dass ich mit ihnen zusammen Pitch-Decks erarbeite.
Ja.
Bis vor 3 Jahren wollte niemand ein Pitch-Deck haben, weil die deutschen Banken das nicht sehen wollen. Denen ist das egal, die wollen den Businessplan, vor allen Dingen den Finanzplan. Aber bei so einem Venture-Capital-Treffen ist so ein Pitch-Deck, also so 12 Slides ungefähr. Ich habe hier an meiner Tafel, sieht man das noch, so die letzte Slide von einem Pitch-Deck, das ich letzte Woche besprochen habe. Die trifft man hier in Deutschland, um darauf nochmal zurückzukommen, am ehesten eben in solchen Zusammenhängen, wo der Staat sagt, wir wollen, dass es jetzt hier Venture-Kapital gibt. Die bemühen sich zum einen darum, auch private Investoren zu sammeln, so wie das hier in Sachsen-Anhalt Steffen Ahrens macht für Impetuum. Da gibt es dann den Pitch Day, dafür laden die Investoren ein. Also da in so Wettbewerben, könnte man sagen. Oder eben über diese Marketing- und Beteiligungsgesellschaften von der Burgschaftsbank und vom Land Sachsen-Anhalt. Da gibt es Venture-Capital-Bestrebungen. Was jetzt besser ist, ist die Frage. Ja, also ich sag mal, ich glaube, Venture-Capital spielt immer dann eine Rolle, wenn es um das, was man heutzutage disruptive Technologien nennt. Ja, also disruptive Innovation, vor allen Dingen in einem IT-Bereich, aber wir haben hier in Sachsen-Anhalt eine starke Biotechnologie. Wenn da jemand irgendwas hätte, was nicht einfach nur Grundlagenforschung ist, sondern wo man relativ zeitnah einen Anwendungsfall sieht und das ersetzt irgendwas, was jetzt da ist, ist wesentlich günstiger oder wesentlich besser oder. Da ist dann Venture-Kapital, wo man relativ gut, relativ schnell ein hohes Wachstumspotenzial
sieht. Also wo es das Potenzial gibt, das wird richtig krass groß, wahrscheinlich dann irgendwie immer die Abwägung, je sicherer es ist, desto weniger muss ich quasi abgeben an den, desto weniger Prozente, weil quasi Risikoverteilung. Aber wenn ich was habe, was sagen wir mal, mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit okay Gewinne bringt, dann warum sollte jemand da investieren? Warum sollte jemand das Risiko eingehen? Okay.
Genau, so ist es grundsätzlich. Allerdings ändert sich da gerade in Deutschland. Tatsächlich war es, wie gesagt, das Aufkommen des Pitch-Decks hierzulande, dass überall, ja, von oben, also top-down, diese Pitch-Days, diese Veranstaltungen, diese Wettbewerbe ausgerufen werden, um diese Konkurrenzsituation, um gute Ideen, um Innovation, um vorankommen, ja, wirtschaftlich, aber ganz ähnlich läuft das ja auch im Sozialen, irgendwie abzubilden und in die Gesellschaft reinzubringen. Also ähnlich wie in Amerika schon eigentlich fast immer. Also da findet gerade auch hier beobachtbar eine Transformation statt, würde ich sagen.
Wodurch kommt die Transformation? Durch die Inspiration oder durch den Bedarf, dass sie mehr gründungsfreundliche Umgebung braucht, oder wodurch kommt diese Transformation?
Ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass die staatlichen Stellen verstanden haben, dass es nicht einfach nur reicht, Geld auszugeben für Gründungsförderung, so wie das Land Sachsen-Anhalt das ja auch glücklicherweise macht, sondern dass man eben auch gucken muss, wo das Geld eigentlich hinfließt und was dann damit passiert und damit eben auch Förderungen zu bevorzugen, die was bewegt und was verändert und nicht einfach nur immer wieder Geld in die gleichen Töpfe fallen lässt. Ich glaube, das ist das eine und dabei eben auch diese gründungsfreundliche Atmosphäre zu schaffen, ja, und Orte zu schaffen, wo Gründung als positives, als Lebensentwurf gelebt wird, ja. Was wir immer wieder thematisieren in den Netzwerken ist, und zwar von allen Seiten wird es gesagt, in der Schule spielt Gründung überhaupt keine Rolle. Ich habe darüber in der Schule nichts gehört, du wahrscheinlich auch nicht. Ich kenne auch niemanden, der in der Schule was davon gehört hat. Da gab es vielleicht mal noch so ein Planspiel, Börse hatten wir, wo man so die FAZ 4 Wochen gekriegt hat und und dann irgendwie Aktien so simuliert hat zu kaufen. Das war cool, aber das Gleiche mit Gründung, ja, überhaupt das Thema, hey, ich kann Unternehmer werden, das ist ein Lebensweg, ja, ist eine Karriere, das spielt keine Rolle.
Jetzt lustigerweise habe ich gerade zuerst gedacht, nee, ich habe das in der Schule gar nicht gehabt. Und dann fiel mir auf, hatte ich doch. Wir hatten so ein Gründungsding, wo wir quasi eine Schülerfirma gegründet haben. Cool. Wir haben es, glaube ich, nur überhaupt, also ich habe es damals überhaupt nicht verstanden, was wir eigentlich machen. Und dann habe ich irgendwann verstanden, dass ich mit vielen Leuten auf einer Schule war, die UnternehmerInnen als Eltern hatten und die dadurch relativ schnell auch so gedacht haben. Und ich bin in Hamburg aufgewachsen und ich habe mich gerade gefragt, ob das wie groß die regionalen Unterschiede sind, dass in bestimmten Bundesländern, auch wahrscheinlich ein Ost-West-Thema, dieses sei Unternehmer auch einfach eine größere Rolle spielt.
Da hast du auf jeden Fall recht. Ich glaube schon, dass das gerade in der DDR oder in der ehemaligen DDR natürlich noch eine größere Schwierigkeit darstellt, dass 40 Jahre überhaupt keine Unternehmen oder kaum Unternehmen gegründet werden konnten. Es gab natürlich Unternehmen in der DDR, die waren aber sehr selten. Das meiste war ja volkseigen, es war ja eine Planwirtschaft. Entsprechend kommt das unternehmerische Handeln da gar nicht vor. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht so ein Ost-West-Ding, dass wir kein besonders gründungsfreundliches Klima haben können. Okay, ja. Wir haben eine Selbstständigenquote von unter 10% in Deutschland. Das ist jetzt, muss man jetzt nicht nach Albanien oder so gucken, die dann 50% haben. Das hat natürlich auch was mit der Schwäche der Wirtschaft dort zu tun. In Skandinavien zum Beispiel ist die Selbstständigenquote noch niedriger. Ja, starke Sozialstaatsstrukturen und so weiter. Aber im Vergleich auch zu Ländern, die ähnliche wirtschaftliche Strukturen und Entwicklungen haben, ist das schon eher niedrig. Also mit den USA verglichen oder auch mit UK, wo einfach Unternehmergeist, wo Innovationsdenken etwas sind, das man von der Pike auf mitkriegt. Eben auch zum Beispiel durch die Eltern, dass die Eltern Unternehmer sind und dann nicht, so wie oft in Deutschland leider, sagen, nee, hier, ich habe mich jetzt abgekämpft. Du kannst zwar den Laden übernehmen, das kannst du machen, aber bitte mach dich nicht mit was Eigenem selbstständig. Ja. Ist viel zu viel Arbeit. Wird dir nicht gedankt und die Steuern und alles. Also dieses auch selbst von Selbstständigen immer wieder perpetuierte Bild von, das lohnt sich nicht, das ist zu anstrengend. Und nicht, ich kann damit was bewegen, ich stelle Leute an, ich gebe denen Arbeit, ich schaffe Wachstum und vielleicht noch gesellschaftlichen Wert darüber hinaus.
Also das ist ja auch ein Statement, was ich ganz häufig höre von UnternehmerInnen, dass die sagen, ah, das ist ja alles so unfreundlich und die Steuern und niemand dankt mir und so. Was würdest du denn sagen, wenn die Leute hier sitzen, haben die eine Vorstellung, was sie erreichen wollen, wann sie, sagen wir, erfolgreich sind, zu welchem Zeitpunkt sie vielleicht irgendwo sitzen, in welchem Zustand auch immer und sagen, oh, ich bin Ich bin zufrieden oder ich bin glücklich oder ich bin erfolgreich oder was ist so, was würdest du sagen, was braucht es da?
Also es ist natürlich sehr individuell, aber insgesamt ist es so, dass ich die Frage natürlich stelle und die meisten sich sehr schwer damit tun. Also die meisten gucken erstmal und denen ist das bewusst, das ist schon mal sehr wichtig, dass ihnen bewusst ist, die nächsten 1,5, 2 Jahre werden hart. Mhm. So, und das ist so. Ein Unternehmen neu zu gründen, Markteintritt ist nichts, was man mal so nebenbei macht. Da arbeitet man viel und hat wenig erstmal davon. Dafür gibt es ja die Unterstützung, uns, aber eben auch finanzielle Unterstützung verschiedener Art. Aber wenn man sie dann adressiert, in der Regel haben die alle so eine Vision. Und die Vision ist bei dem einen oder anderen vielleicht dann eher so, dass es ein großer gesellschaftlicher Wandel ist. Aber das ist gar nicht das Häufigste. Das Häufigste ist, dass die Leute eigentlich für sich selbst ein schönes, ruhiges Leben wünschen, in dem Dinge geordnet sind, in dem sie irgendwas Sinnvolles bewegen in der Welt durch ihr Unternehmen oder durch das, was sie vorhaben. Leute glücklich machen, können das für die einen sein, für die anderen ist das eben eine gesellschaftliche Transformation, an der sie teilhaben, wo sie eben eine Gruppe von Menschen helfen. Also das ist, glaube ich, das Häufigste, dass Leute sagen, ich kann davon leben und ansonsten gibt es mir genau das, weswegen ich es angefangen habe, nämlich dieses Sinngefühl, dieses ich bewege was und etwas ändert sich.
Hast du von GründerInnen eher das Bild der harten ArbeiterInnen oder der glorreichen Selbstverwirklichung? Und wie sieht's eigentlich bei dir aus? Bist du alleine oder mit anderen an einer Idee dran, die das Leben der Menschen um euch herum besser macht? Hast du Fragen dazu, wie du oder ihr euer Vorhaben stabilisieren und finanzieren könnt? Dann schreib eine Mail an beratung@sigusa.de und wir unterstützen dich gerne. Ich hoffe, das Gespräch hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal bei Sigusa redet mit.